Ja, das Lied passt wirklich ganz großartig. Ihr wusstet ja nicht, dass ich in meiner Predigt was erzählen würde von einem Menschen, der sich sehr viel gefürchtet hat, für den das auch ein ganz tolles Lied wäre. Ich werde es dem Jack vielleicht mal erzählen oder schreiben. Aber ich fange mal von vorne an. Jetzt kommt die Predigt und wir denken immer wieder nach über ein Wort aus der Bibel, das uns sehr bewegen soll. Und heute ist ein Abschnitt aus dem Markus-Evangelium ausgesucht. Manchmal habt ihr das Glück, dass das ins Gottesdienstblättchen reingedruckt ist und dann kann man mitlesen und sich Notizen machen. Ich bewundere immer den Hartmut aus unserer Gemeinde, der hat dann immer so einen voll gekritzelten Zettel. Das finde ich ganz toll und den nimmt er sich mit nach Hause. Maike, hier vorne sind noch welche, wenn die jetzt alle sind. Ne? Komm einfach vor, wenn du mutig bist und kriegst einen hier vorne, genau. Ich wusste, dass Maike mutig ist. Ja. Hier ist noch einer. Genau, okay. Also alle, die jetzt keinen haben, ich lese den Text auch nochmal vor. Aber manchmal ist es gut, sich zu unterstreichen oder zu markieren, wo ein Wort ist, was von Gott jetzt echt gerade für mich passt und was ich zu Herzen nehmen will für die nächste Woche. Deshalb sage ich das noch besser, ist, man bringt seine eigene Bibel mit. Ich war gerade in Frankreich, da bringen die alle ihre Bibeln mit in den Gottesdienst. Finde ich so klasse. Ich habe schon überlegt, ob ich meinem Kollegen vorschlage, dass wir die Gesangbücher abschaffen morgens und dafür Bibeln austeilen. Aber da bringt ja auch nicht jeder seine mit. Also bringt eure Bibel mit. Jetzt lese ich aber ausnahmsweise den Text nochmal aus dem Blättchen vor. Ja, Markus Kapitel 1. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen herbei. Die ganze Stadt war vor Simons Haus versammelt. Also Simon ist so ein Freund von Jesus und er wohnte in Kapernaum. Das war eine Stadt am See Genezareth. Die ganze Stadt war vor Simons Haus versammelt. Jesus heilte viele Menschen von den unterschiedlichsten Krankheiten und trieb viele Dämonen aus. Dabei befahl er den bösen Geistern zu schweigen, denn sie wussten genau, wer er war. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Simon und die anderen suchten ihn. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie: Alle Leute fragen nach dir. Aber er antwortete: Wir müssen auch noch in die umliegenden Orte gehen, um dort die rettende Botschaft zu verkünden. Das ist meine Aufgabe. Jesus reiste durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und befreite viele aus der Gewalt dämonischer Mächte. Jetzt mal so Christentum-Anleitung für Einsteiger. Wie geht man mit so einem Bibeltext um? Ich würde sagen, man guckt, wo sind wichtige Punkte, die hier besonders wichtig sind, die ich mir zu Herzen nehmen kann, die vielleicht auch für mein Leben wichtig sein könnten. Da habe ich drei gefunden in diesem Bibeltext, über die ich mit euch nachdenken möchte. Der erste Punkt ist, dass Jesus konsequent eine eigene Zeit sucht, wo er Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, hat. Das ist ihm wichtiger als alles andere, deshalb steht er so früh morgens auf und geht an einen Ort, wo kein anderer Mensch ist, wo er mit Gott allein sein kann. Also erste Beobachtung und Übertragung auf uns, wie können wir das machen, dass wir in die Nähe Gottes kommen? Zweite Frage und Beobachtung, die Jünger kommen an und bedrängen Jesus mit dem, was für sie jetzt echt dran ist, wichtig ist. Da sind lauter kranke Leute in Kapernaum, Mensch Jesus, du musst doch jetzt kommen und musst mitkommen und diese Leute heilen. Was sie wichtig finden, damit bedrängen sie ihn. Aber Jesus folgt einer komplett anderen Agenda. Er lässt sich von ihnen nicht bestimmen. Er folgt dem Willen des Vaters und nicht dem, was seine Freunde wollen oder was er selber will. Der Sohn tut alle Zeit, was er den Vater tun sieht, sagt er mal von sich. Also wie können wir das genauso machen, dass wir dem Willen Gottes folgen statt dem Willen der Menschen? Zweite Beobachtung. Und die dritte ist, das kommt hier dauernd immer wieder auch auffällig und auch sperrig, weil uns das vielleicht fremd ist. Es heißt Vers 34, Vers 39 von Jesus, er trieb die bösen Geister aus. Wie macht Jesus das heute? Wie treibt er das Böse aus uns und durch uns? Auch eine sehr spannende Frage. Über die drei Dinge möchte ich mit euch nachdenken. Die legt uns dieser Predigttext nahe, finde ich. Erster Punkt, die Nähe Gottes suchen. Also wie lerne ich das von Jesus Orte und Zeiten zu finden, wo ich mit Gott alleine bin. Das ist total wichtig. In der Stille, in der Einsamkeit will Gott dir begegnen. Mir fiel eine Graphic Novel ein, ein Comic für Erwachsene, den ich zum Geburtstag beschenkt bekommen habe von meiner Frau. Die ist wirklich ein großartiger Comic. Und er handelt von einem Kartäusermönch, der nach 25 Jahren im Kloster zum ersten Mal wieder in die Welt kommt. Und er fährt mit einem Zug in die Hauptstadt. Und im Zug kommt er mit einer Frau ins Gespräch und sie fragt ihn, wo er ja nun Mönch ist, wie das funktioniert mit dem Beten. Und sie fragt ihn auch, ob Gott ihm antwortet. Und der Mönch antwortet, eine hörbare Antwort bekomme ich meistens nicht, aber die Stille ist bewohnt. Das fand ich einen ganz starken Satz. Die Stille ist bewohnt. Gott ist da und du kannst ihn spüren, wenn du vor ihm in die Stille gehst. Manchmal schenkt dir der dann eine Einsicht, er macht dir ein Wort wichtig oder ein Bild wichtig, er gibt dir eine Antwort auf eine wichtige Frage. Aber manchmal ist das gar nicht das Entscheidende, sondern es ist ein bisschen so wie ein Kind, das in die Arme der Mutter oder in die Arme des Vaters läuft und dann den Kopf in den Schoß legt. Und das kommt es gar nicht auf Worte an. Worte sind gar nicht wichtig. Hauptsache, die Mutter ist da. Hauptsache, ich bin in der Nähe. Dazu passt eine Anekdote, die ihr vielleicht ja schon mal gehört habt, von einem Bauer, der jeden Tag mittags in die Kirche geht und nach 15 Minuten wieder rauskommt. Das macht er jeden Tag, zieht er voll durch. Und ein Anwohner an dem Platz, wo die Kirche liegt, der sieht das und irgendwann hält er es nicht mehr aus und spricht den Mann an und fragt ihn, sag mal, wieso machst du das eigentlich und was machst du da drin? Was soll das? Da bekommt er eine ganz erstaunliche Antwort von dem Bauern. Der Bauer sagt, er schaut mich an und ich schaue ihn an. Er schaut mich an und ich schaue ihn an. Die Stille ist bewohnt. Lass dich von Gott anschauen und anstrahlen, dann wird auch was ausstrahlen. Jesus sucht diese Nähe des Vaters. Er geht an eine einsame Stätte und betet dort. Vers 35. Und er sagt uns auch in der Bergpredigt als Auftrag an die, die zu ihm gehören, geh in dein Kämmerlein, geh in einen Ort, einen verborgenen Ort und Gott, der im Verborgenen ist, wird dir begegnen. Wie das am besten geht, das muss jeder von euch selbst herausfinden. Meine Frau sagt immer so, wie du das machst, das würde bei mir nie funktionieren. Die brauchen immer ein bisschen zum Aufwachen und erstmal einen Kaffee oder so. Bei mir ist es so, ich bin sofort, wenn ich aufwache, hellwach morgens. Und dann habe ich noch mal einen Moment Zeit. Ja, ich weiß, viele schütteln den Kopf, aber es gibt so merkwürdige Menschen, ja. Und das ist für mich echt der Moment, wo ich sage, jetzt hat noch nichts angefangen, ich habe mich noch nicht gerührt und jetzt sage ich dir erstmal Gott und höre auf dich, was dieser Tag bringt und lege dir ans Herz, was dieser Tag bringen kann. Und dann ist auch immer hier eine Andacht im Lutherhaus, die ist auch wichtig für mich. 9.30 Uhr, manchmal kommen Leute vorbei, die hier im Lutherhaus was zu tun haben, beten mit uns. Andere Christen haben erzählt, für mich ist es, wenn ich meinen Computer hochfahre und ich hoffe immer, dass es schön lange dauert, ich bin froh, dass ich so eine alte Kiste habe, dann bete ich nochmal still vor Gott, dass er mich jetzt ausrüstet mit dem, was ich hier brauche. Viele Christen beten vor dem Frühstück mit der Losung oder einem Andachtsbuch. Wichtig ist, dass du deinen Weg findest, die Nähe Gottes zu suchen. Denn er sagt, sucht mich, dann werdet ihr leben. Und wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Wir brauchen diesen Rhythmus, um gesund zu leben. Einatmen, ausatmen. Schlafen und wachen. Sabbat und Werktag. Beten und arbeiten. Dieses Gleichgewicht macht Jesus uns vor. Er sucht sich einen Ort, wo er ungestört mit Gott allein sein kann. Ich bin auch immer froh, wenn ich solche Orte finde. Jetzt war ich ja gerade in Marseille. Wer mit mir auf Facebook befreundet ist, hat vielleicht die Fotos gesehen. Und das ist echt, dagegen ist Berlin gar nichts. Ja, ich bin ja Berliner und von daher liebe ich eigentlich die Hektik und den Stress der Großstadt, da geht mein Herz auf, das finde ich cool. Ja, aber Marseille ist echt krass. Und da tut's mir gut, wenn ich da eine offene Kirche entdecke und da reingehen kann, das ist totale Stille. Und da kann ich vor Gott kommen und ihm mal alles so hinlegen, was mich gerade bewegt. In Jena ist übrigens die katholische Kirche in der Wagnergasse so ein Geheimtipp für mich. Ich bin auch nicht sauer, wenn ich einen von euch da demnächst treffen sollte. Ich setze mich dann in eine ganz andere Reihe. Ist wirklich ein, versprochen, ist wirklich so ein Ort, ja, ein kostbarer Ort für mich in dieser Stadt. Nicht so eine evangelische Turnhalle, so wie hier, sondern wirklich hier mal ein Ort, wo ich zur Stille kommen kann. Ja, das ist von Johannes Richter, der den Aufwind mitgegründet hat. Der hat das mal gesagt. Also suche einen Ort, wo du einen Punkt findest, einen Ort, wo du in Ruhe vor Gott kommen kannst. Das muss gar nicht lang sein, das kann sein wie bei dem Bauer. Einfach 10 Minuten, wo du vor ihn treten kannst. Jesus macht uns das vor. Zweiter Punkt, Jesus hat viele Leute geheilt den Tag vorher, aber es waren noch viel mehr Leute, die krank waren, die ein Problem hatten, die ihn brauchten. Kann man ja verstehen, dass die Jünger kommen und ihn drängen und sagen, ey Jesus, es gibt so viel zu tun, du musst jetzt unbedingt mitkommen, hör jetzt endlich auf hier mit Beten und allein sein, wir brauchen dich jetzt. Und wir wissen das oft auch ganz genau, was Gott unbedingt jetzt mal tun müsste. Und wir sagen ihm das dann und wenn es nicht funktioniert und er nicht handelt, dann sind wir sauer oder verärgert auf ihn. Und wir beten dann, du bist doch die Liebe, darum musst du doch jetzt das und das machen. Jesus nimmt das den Jüngern nicht übel, dass sie so sind. Er macht ihnen keine Vorwürfe, aber er hat einen komplett eigenen Plan. Jesus folgt seiner eigenen Agenda und nicht der von Menschen. Und wenn uns das so geht mit ihm, dann erschreckt uns das. Und wir stehen wieder vor der Herausforderung zu glauben, dass sein Plan noch besser ist und weiser und liebevoller als all das, was wir uns für ihn ausgedacht haben. Hier in diesem Fall lässt er die eigenen Leute in Kapernaum, in seiner Wahlheimat, zurück, weil es noch viele andere draußen gibt, die die Botschaft vom Reich Gottes hören sollen. Das Reich Gottes hat angefangen. Es gibt eine neue Art zu leben, ein Leben in der Nähe Gottes, voller Vergebung, voller Freude, voller Liebe. Und alle Menschen sollen in dieses Reich eingeladen werden, in dieses neue Leben. Und Jesus geht weg aus seinen alten Bindungen, weg aus den Verpflichtungen und setzt eine Priorität auf die Menschen, die die Einladung ins Reich Gottes noch nicht gehört haben. Was will uns das sagen? Und wieder mal muss Jesus sich abgrenzen. Es war öfter so, wir lesen das öfter in den Evangelien, dass oft wohlmeinende Leute kamen, die meinten zu wissen, was für ihn jetzt dran ist. Zum Beispiel seine eigene Mutter auf der Hochzeit in Kana, die kriegt eine herbe Abfuhr, lest das mal nach, Johannes 2. Ja, man muss sich manchmal von der eigenen Familie abgrenzen. Oder seine Brüder, die meinten, er als der Älteste müsste doch jetzt nach klassischer Tradition für die Familie sorgen. Also, wenn dich Leute mit Dringlichem überfallen, Druck machen, Einfluss ausüben, dann reagiere nicht sofort. Verschaff dir einen Moment Abstand, bitte Gott um seinen Geist, dass er dir zeigt, ob das jetzt wirklich dran ist. Meistens ist es nämlich so, das kenne ich von mir, wir reagieren auf den, der am lautesten schreit, auf den, der am meisten Druck macht. Aber wir sollten lernen, unsere Kraft und Konzentration da einzusetzen, wo es Gott am wichtigsten ist. Und das kann etwas ganz Verborgenes und Leises sein und nicht da, wo es am meisten Druck gibt. Und ich bewundere Jesus dafür, dass er so frei und souverän war, den Willen des Vaters zu tun, ganz egal, was die Leute von ihm wollten und ob sie ihn dafür geliebt oder gehasst haben. Er war total frei von Menschenfurcht, nicht abhängig von ihrem Lob und auch nicht davon, dass er sich Angst machen ließ. Als der Herrscher Pilatus ihm gegenüberstand und zu ihm gesagt hat, weißt du nicht, ich habe Macht, dich töten zu lassen oder am Leben zu lassen? Da sagt Jesus nur, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Jesus ist voll frei von Menschenfurcht. Ja, und die dritte Beobachtung in diesem Predigttext, das sticht hier regelrecht heraus, dass das da mehrfach drin steht, Jesus treibt böse Geister aus. Das ist so eine heikle Sache, weil das ist nicht mehr so in unserem Kulturkreis nachaufklärerisch mit Dämonen zu rechnen. Und so war das auch, das war zufällig auch so ein Text auf der Pfarrerkonferenz, wo ich in Südfrankreich war letzte Woche. Da gab es auch so einen liberalen Theologen und auch jetzt gerade eben nach dem Gottesdienst in Ziegenhain hatte ich auch ein Gespräch mit einer Theologin hier aus Jena und die hat, das klang da so ähnlich, sowas gibt's doch heute nicht mehr. Austreibung von bösen Geistern, das mag vielleicht noch für irgendwelche rückschrittlichen Kulturen in Afrika oder so relevant sein, aber nicht für uns heute. Und dort unter den französischen Pfarrern gab es dann aber jemand anders, der hat plötzlich gesagt, doch, das passiert andauernd auch noch bei uns. Jede Predigt ist eine Austreibung von bösen Geistern. Und jedes Bibelwort hat eine exorzistische Kraft. Und ich finde, der Mann hat recht. Man kann das auch richtig beobachten, wenn Leute Christen werden, die vorher noch nicht Christen waren. Da werden Schritt für Schritt die Bindungen vom Gottesgeist zerbrochen, die sie vorher gefangen gehalten haben. Was einen Menschen vorher bestimmt hat, wovon er sozusagen besessen war, davon macht Gott ihn frei. Der Heilige Geist sprengt die Ketten eine nach der anderen. Die Kette des Hochmuts, des Leistungsdrucks, der Abhängigkeiten von der Anerkennung anderer, die Ketten der Eifersucht, die Ketten der Selbstverliebtheit. Bei mir war es vor allen Dingen die Ungeduld, da hatte Gott echt mit zu tun an mir, dass der Heilige Geist mich davon befreit hat. Und einer der Pfarrer in der Runde in Frankreich hat dann auch erzählt, wie das bei ihm war, wie Gott in sein Leben kam, als er ein junger Mann war, wie er den Appell, sagen sie auf Französisch, den Appell Gottes gehört hat, den Ruf Gottes. Und er erzählte, dass er als junger Mensch immer Angst hatte. Angst vor anderen Menschen, Angst vor Gott, der ihn vielleicht schlecht beurteilen könnte. Und dann gab ihm jemand eine Bibel und da hat er erstmal nichts verstanden. Er hat irgendwo im Alten Testament angefangen. Aber irgendwann hat er auch die Evangelien gelesen und da hat ihn ein Wort von Jesus ganz tief getroffen. Dieses Wort, in dem Jesus sagt, meinen Frieden lasse ich euch, den Frieden Gottes gebe ich euch. Und dieses Wort hat alle Angst aus seinem Herzen vertrieben. Er war erst besessen von Angst und dann frei von Jesus. Und er sagt dann in unserer Runde, seit dem Tag habe ich nie wieder Angst gehabt. Weder vor Menschen noch vor Gott. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, heißt es im ersten Johannesbrief. Jesus treibt böse Geister aus, jetzt auch noch. Und jetzt ist Jacques Militärseelsorger an der Côte d'Azur. Er verkündigt jungen französischen Soldaten den Frieden, den Jesus bringt. Und es gibt noch viele, viele weitere Beispiele, wo Jesus böse Geister austreibt. Vielleicht erzählt ihr nachher selber eins. Jesus vertreibt zum Beispiel den Geist der Traurigkeit. Es passieren so schreckliche Dinge in unserer Welt, das kann einen schon runterziehen. Aber darin gibt es trotzdem eine Freude, die Freude der Kinder Gottes, die wissen, Jesus lebt, er hat den Tod besiegt. Es gibt Hoffnung, auch gegen Gewalt und Tod für unsere Welt. Heute Morgen haben wir das Kind von Franz und Anna getauft, eigentlich die kleine Martha. Manche von euch kennen Franz und Anna vielleicht noch. Die haben hier viel Musik gemacht in den Aufwindgottesdiensten. Jetzt haben sie zum Morgengottesdienst gewechselt. Das ist so eine typische Lutherhaus-Karriere. Weil wenn du ein kleines, ja, genau, also such dir den richtigen Knaben oder die richtige Frau und dann Kind kriegen und so und dann Morgengottesdienst. Ja, also gratuliere, das ist super. So kann man das machen. Ne? Genau, und dann landet man im Morgengottesdienst und sie haben einen großartigen Taufspruch, nicht Dirk? Bei euch war es genauso, oder? Ja, genau. Der Taufspruch von Martha, die heute Morgen getauft wurde, ist, seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir haben viele Gründe, bekümmert zu sein, die nehmen wir auch total ernst. Wir leiden mit der Welt, aber wir wissen, es gibt eine Freude an Gott, die unzerstörbar ist, mitten im Leiden. Jesus treibt die bösen Geister aus, auch den Geist der Traurigkeit. Er treibt den Geist der Resignation aus, der dir einredet, ich kann ja doch nichts ändern, auf mich kommt es nicht an. Doch, das kannst du. So wie Mutter Teresa gesagt hat, wenn du die Welt ändern willst, geh nach Hause und liebe deine Familie. Wenn du die Welt ändern willst, geh nach Hause und liebe deine Familie. Oder geh zu den Flüchtlingen wie Sabrina und Jeanette und gib ihnen Deutschunterricht. Der Geist der Resignation, den treibt Jesus aus. Er möchte durch dich die Welt verändern. Er treibt den Geist der Herzenskälte aus. Wir sind mit so viel Eindrücken konfrontiert, dass wir ganz leicht abstumpfen. Aber Gottes Geist taut unsere harten Herzen immer wieder auf. Und er schenkt uns neue Liebe für die Menschen und Empfindsamkeit und Aufmerksamkeit für die Menschen auf unserem Weg. Wenn wir Menschen taufen, dann vollziehen wir symbolisch in dieser Kirche die Absage an das Böse. Wir erteilen dem Bösen eine Absage. Wir treiben die bösen Geister aus im Namen von Jesus. Aber wir brauchen das immer wieder, dass Jesus das an uns tut. Und darum bitten wir, komm, Heiliger Geist, vertreibe alle Dunkelheit, alle Angst, alles Böse aus uns und zünde uns neu an mit dem Feuer deiner göttlichen Liebe. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.